Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Bei mir ist alles gut und bei dir?
Auch bei mir alles gut, Sidonie. Dankeschön und ich bin gespannt, denn in unserer aktuellen Folge vom Ohr am Netz haben wir ein spannendes Thema. Ein starker Auftritt im Netz, Markenrecht im digitalen Raum. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, genau. Die Welt der Marken ist komplex, vor allem im digitalen Raum, wo Markenschutz und das richtige Handling von Domains ja auch eine zentrale Rolle spielen. Doch wie schützt man denn seine Marke wirklich im Netz und wie kann man sich effizient gegen Bedrohungen wie Reverse Domain Hijacking oder Phishing-Angriffe wehren? Und was ist das überhaupt?
Heute sprechen wir genau über diese Themen und bringen da etwas Licht ins Dunkel. Wir werfen einen Blick auf die Herausforderungen, die Unternehmen beim Markenaufbau im Netz haben, gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, die Domain, die ist ja sowieso schon weg. Und wie man auch als Markeninhaber bestmöglich dafür sorgt, dass seine Marke abgesichert ist.
Ja, dazu haben wir zwei spannende Gäste eingeladen, die uns ja wertvolle Einblicke und auch juristische Perspektive dazu geben werden.
Aber bevor wir das machen, natürlich erstmal Neues aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mit dem Thema, das uns ja auch alle irgendwie immer noch etwas umtreibt. Vor 10 Tagen wurde in Deutschland gewählt, ein neuer Bundestag. Und ja, eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag des Eco-Verbands zeigt, dass Digitalpolitik tatsächlich für 42% der Wählerinnen und Wähler ein wichtiges Thema auch bei ihrer Wahlentscheidung war. Besonders in den Altersgruppen 18 bis 29 Jahren und auch 30 bis 39 Jahren wurde ihr eine sehr hohe Bedeutung beigemessen. Das waren jeweils über 50%. Und interessant fand ich, dass insbesondere FDP und Grünen Wähler und Wählerinnen hier ganz besonders großen Wert auf digitalpolitische Themen gelegt haben. Unser Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme betonte deshalb eben auch nach der Wahl, die kommende Legislaturperiode muss unter dem Leitmotiv stehen, weniger Regulierung, mehr Innovation und wir brauchen ein klares Zielbild für ein digitales Deutschland 2030. Dieses sollte bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Ebenso braucht es klare Strukturen und Zuständigkeiten für ein Digitalministerium 2.0, das mit eigenem Budget und ressortübergreifenden Kompetenzen die digitale Transformation Deutschlands konsequent vorantreibt. Ja, Thema Digitalministerium hatten wir ja tatsächlich auch schon eine eigene Folge hier vor einigen Wochen. Ja, die Umfrage bestätigt diesen Handlungsbedarf. Nur 2% halten Deutschland tatsächlich für digital führend. 26% sehen die größte Herausforderung in der Digitalisierung der Verwaltung, gefolgt von digitaler Infrastruktur, das sagen 18%, und Cybersicherheit. Alle Infos zu dieser Umfrage und auch nochmal unsere internetpolitische Agenda mit Forderungen der Internetwirtschaft für unter anderem ein Digitalministerium gibt's online. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Und da bleiben wir gleich ein bisschen beim Thema, denn vor Wahlen wird oft vor den Auswirkungen von Desinformationskampagnen gewarnt. Eine umfassende Meta-Studie, also jetzt nicht Meta Zuckerberg, sondern Meta wie oben drüber, die mehr als 2700 internationale Studien der letzten 5 Jahre ausgewertet hat, stellt diese Annahme jetzt in Frage. Das vielleicht überraschende Ergebnis der Studie: Der direkte Einfluss von Desinformation auf den Wahlausgang ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Trotz zahlreicher Warnungen im Vorfeld der letzten Bundestagswahl zeigte eine Untersuchung des Observatory of Information and Democracy jetzt, dass die tatsächliche Wirkung von Desinformation begrenzt war. Es gibt keine klaren Belege für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Verbreitung von Falschinformationen und Wahlergebnissen. Das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht. Ein entscheidender Faktor ist die mangelnde Datenverfügbarkeit, da große Tech-Konzerne wichtige Informationen nicht zugänglich machen. Also vielleicht ist es das eben doch, man konnte es nur nicht wissenschaftlich nachweisen, weil die Daten fehlen. Professor Matthias C. Kettemann, einer der führenden Köpfe hinter der Studie, betont, dass Desinformation zwar eine ernstzunehmende Herausforderung darstellt, aber keine existenzielle Bedrohung für die Demokratie ist. Desinformation verstärkt vor allem bereits bestehende Polarisierung, doch ihre Auswirkungen auf die Meinungsbildung, die sind schwer fassbar. Die Studie hebt zudem eine besorgniserregende Wendung hervor. Die ständige Warnung vor Desinformation könnte selbst negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, indem sie Misstrauen gegenüber allen Informationen, auch seriösen Quellen, schürt. Forschende plädieren daher für eine sachlichere Auseinandersetzung und eine differenziertere Betrachtung des Themas. Auch den Link zu dieser Studie vom Observatory of Information and Democracy packen wir euch in die Shownotes.
Ja, und jetzt haben wir drittens noch eine Studie. Und zwar hat die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, ihr Jahresgutachten vorgestellt. Und das kommt tatsächlich zu einem etwas besorgniserregenden Ergebnis. Deutschland verliert demnach nämlich an Innovationskraft und fällt hinter den EU-Durchschnitt zurück. Die Kommission fordert daher, dass die neue Regierung dringend in Forschung und Innovation investieren muss, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Und besonders betont wird hier, dass mehr Freiheiten für Unternehmen und Forschungseinrichtungen notwendig sind, um überhaupt erstmal kreative Potenziale zu entfalten. Die Analyse des transformativen Strukturwandels im Zuge der Digitalisierung und der Dekarbonisierung zeigt auf, wie unterschiedlich diese beiden Entwicklungen ablaufen und welche Art der Forschung und innovationspolitischen Begleitung jeweils erforderlich ist. Mit den Quantentechnologien, auch ein Thema, das wir hier ja schon mal in der Folge behandelt haben, wird ein Bereich vorgestellt, in dem Deutschland heute eine tatsächlich international starke Position in der Forschung einnimmt. Diese Position gilt es nicht zu verspielen und gezielte Forschung und innovationspolitische Maßnahmen könnten dabei helfen. Ja, und das Ganze geht ja auch so ein bisschen in dieselbe Richtung, zahlt ja auch auf unsere Forderungen der Internetwirtschaft ein, die ihr in unserer internetpolitischen Agenda auch nochmal nachlesen könnt. Wir verlinken sie in den Shownotes, genauso wie auch dieses Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands.
In dieser Folge vom Ohr am Netz kümmern wir uns um einen starken Auftritt im Netz. Markenrecht im digitalen Raum, das ist das Thema heute.
Im Gespräch.
Dr. Rolf Claßen ist studierter Chemiker und Patentanwalt. Er berät Unternehmen in den teils komplexen Fragestellungen rund um Patente, Marken und Designs. Im März, also noch jetzt in diesem Monat, erscheint sein Buch Markenrecht einfach, in dem er Laien einen Überblick über das gesamte Markenrecht gibt. Was da drin steht und vor allem, was Markeninhaber im Netz beachten müssen, darüber sprechen wir jetzt hier im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Rolf.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Fantastisch.
Ja, Rolf, lass uns doch mal zum Einstieg so ein bisschen soft beginnen sozusagen. Was sind denn so die größten Herausforderungen für Unternehmen, wenn es darum geht, eine starke und rechtssichere Marke zu finden und auch anzumelden?
Ja, gerade im Netz gibt es da Voraussetzungen oder generell. Erstmal generell ist wichtig, dass es eine möglichst fantasievolle Marke ist. Da muss ich Startups, die gerade anfangen, oft überzeugen, nehmt doch lieber nicht so eine total beschreibende Marke, weil sich günstige Websites oder so, ja, für einen Website-Designer oder so, ja, sondern nehmt irgendwie einen möglichst fantasievollen Begriff oder einen Begriff, der eben überhaupt eintragbar ist. Denn das Amt oder die Ämter tragen eben Begriffe als Marken nicht ein, die einfach direkt glatt beschreibend sind. Das ist erstmal die erste Hürde. Und die zweite Hürde ist, da habe ich auch gerade einen Fall auf dem Schreibtisch liegen, vertrete gerade ein größeres US-Unternehmen, die haben eine super erfolgreiche App in den USA oder weltweit gelauncht quasi und stellen jetzt fest, ja, wir wollen jetzt auch Markenschutz in allen möglichen anderen Ländern, zum Beispiel in Europa. Und da gibt es halt schon ältere Marken, die schon auch Produkte haben und die auch existieren. Und da müssen wir uns jetzt irgendwie einigen. Man muss, wenn man startet, gerade im Netz, ist man halt gleich eigentlich international überall verfügbar. Also wenn man eine App hat, die überall verfügbar ist oder ein Software as a Service, der halt überall gebucht werden kann und man überall auftritt, muss man eigentlich genau genommen zusehen, dass man sich zumindest überall absichert, dass es nicht schon ähnliche Marken gibt in anderen Ländern oder möglichst eigentlich auch dort die Marke gleich schützen. Denn wenn man das dann nicht tut, dann kann halt jemand anders sich da die Marke schützen und dann halt Markenverletzung sagen und das unterbinden in dem Land. Und das ist gerade ja bei Unternehmen im Netz echt schwierig, weil da gibt es ja keine nationalen Grenzen im Netz quasi. Ne? Das ist ja das Problem.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, also ein fancy kreativer Name und gerade wenn man im Netz auch unterwegs ist, ist man ja überall verfügbar. Deswegen muss man da so ein paar Sachen speziell beachten. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen, was das so ist?
Ja, also das Wichtigste ist eigentlich, dass man vorher genau eine Recherche macht, dass man in den wichtigsten Ländern, wo die wichtigsten Märkte sind, dass man dort halt keine älteren Rechte verletzt. Ja, also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Startup Marimba gründet und man hat ein Software as a Service, dass man dann halt guckt, wo will ich überall Kunden generieren? Also was sind meine wichtigsten Märkte? Zum Beispiel eben China, USA oder eben Europa. Und dass man dann in den Ländern genau vorher guckt, gibt es schon zu ähnliche ältere Marken, die vielleicht Merimba oder Marimbo oder so heißen. Dass man sich dann vielleicht lieber direkt von Anfang an einen anderen Namen sucht. Das ist die teuerste und einfachst zu vermeidende Falle eigentlich, die ich so mitbekommen habe in den letzten 20 Jahren. Ich mache das schon eine ganze Weile. Also ich kriege ja immer nur die Probleme auf den Tisch und das ist eigentlich so das Kernproblem ganz oft, was dann eben auftaucht, dass dann eben Startup erstmal national gestartet ist, in Deutschland zum Beispiel, und dann sagt, ja, jetzt will ich auch, weiß ich, nach 5 Jahren sagt es, jetzt will ich auch in die USA und da in den App Store oder da eben auch meine Services launchen, und dann stellt man halt fest, geht gar nicht.
Okay, wenn ich mir das so überlege, so als Unternehmen, wenn ich meine Marke gründe und dann auch im Netz präsent sein will, da denke ich natürlich auch als erstes an die Domain, ne? Und dass die ja am besten genauso heißen sollte wie die Marke, die ich mir jetzt überlegt habe. Gerade große Marken versuchen ja häufig auch mit rechtlichen Mitteln an bereits vergebene Domains zu gelangen. Hast du da vielleicht mal so ein paar Beispiele, welche Fälle dir da besonders in Erinnerung geblieben sind und was Domaininhaber eben auch tun können, um sich gegen sowas zu schützen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja einmal Hijacking, Domain-Hijacking. Das ist ja wahrscheinlich allen bekannt hier, die zuhören. Also dass eben Domains von irgendwelchen Kriminellen, die DNS-Records gespooft werden, oder irgendwie kommen die auf illegale Weise an Domains und platzieren dann da komischen Content. Aber es gibt auch eben Reverse Domain Hijacking, nennt man das eben, wenn Markeninhaber sehen, okay, da hat jemand anders meine Domain quasi geschützt oder sich registriert. Klassischer Fall eigentlich sind so Domain-Grabber, die eben dann irgendwie auf einmal 5000 Domains registrieren, um sie dann eben teuer an irgendwelche Markeninhaber wieder zu verkaufen. Das kommt ja vor. Und da ist eben so Rechtsprechung entstanden, die eigentlich relativ markeninhaberfreundlich ist. Und da muss man aber sehen, wo sind die Grenzen? Ja, und da sind mir zwei Fälle besonders im Kopf geblieben. Das ist einmal Milka FR. Da hat eine Schneiderin von ihrem Sohn, die hieß eben Milka Budimir, und hat eine französische Schneiderin von ihrem Sohn die Domain Milka FR zum Geburtstag gekriegt. Und dann hat sich der große Konzern Milka, also gehört ja einem größeren Konzern, die Markeninhaber von Milka haben sich eben gemeldet und gesagt, hier, das geht nicht, das ist Rufausbeutung und so weiter, und haben dann tatsächlich Recht bekommen. Der Gerichtshof, der, ich glaube, das ging bis zum Europäischen Gerichtshof, der hat dann gesagt, ja, also da muss man die Interessen abwägen. Die kleine Schneiderin, die heißt zwar mit Vornamen so, aber auch nicht mit Nachnamen, und der große Konzern hat hier vielleicht bessere Rechte, weil eben die Leute annehmen, wenn sie Milka FR eingeben, dass sie eben bei dem bekannten Konzern landen und nicht bei einer kleinen Schneiderin. Ähnlich war es bei Shell.de, da hieß sogar jemand mit Nachnamen Shell, und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, also das ist ihm zuzumuten, die Domain abzugeben und seine Domain zu ändern für seine privaten familiären Darstellungen seiner Familie quasi. Und die Besucher der Webseite würden ja erwarten, dass, wenn sie Shell.de eingeben, dass da eben der Konzern, der Ölkonzern erscheint. Also das waren so schon eher die mich überrascht haben, so Entscheidungen. Denn eigentlich ist grundsätzlich erstmal so, dass wenn man eine Domain sich registriert und das nicht in der bösen Absicht oder so, und das waren beides jetzt keine bösen Absichten, ne? Der hieß tatsächlich so und hat seine Familie dargestellt auf der Seite, dass erstmal das keine markenverletzende Handlung ist. Aber ja, die Gerichte haben dann in diesen Fällen doch so entschieden. Und es gab einen Fall, der echt hart an der Grenze ist. Da hat der WDR erstmal wdr.org verboten. Da hatte jemand, ich glaube, das war eine Firma WD Rot oder so, die hatten die Domain, und da sind die, glaube ich, mit durchgekommen, der WDR. Und dann wollten die aber auch wdrot.de verbieten. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber das fand ich schon hart an der Grenze, dass die das dann auch verlangt haben, weil die behauptet haben, am Anfang steht halt auch WDR und dann halt Rot hinten. Aber fand ich schon echt hart an der Grenze. Da gibt es noch keine ganz klare Linie. Die ganz bekannten Marken bekommen die Domains, aber die übrigen Domaininhaber gucken gerade ein bisschen in die Röhre, wenn sie nicht zeigen können, dass sie wirklich schon eine relativ hohe Bekanntheit haben.
Ja, interessant. Also starke Marken haben da durchaus offenbar Chancen, sich dann auch durchzusetzen bei der Domain. Jetzt gibt's ja auch den Fall, wo Kriminelle tatsächlich absichtlich bekannte Domains faken, teilweise mit minimalen Änderungen nur in der Domain, in der Schreibweise, um Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer zu täuschen. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier für die eigentlichen Inhaber dagegen vorzugehen?
Ja, ich hatte neulich den Fall, da hat jemand firmenname.de gehabt, also die Firma, die ich vertrete. Und dann hat jemand firmenname-shop.de sich registriert. Das war jemand, glaube ich, in Kasachstan oder so. Und hat dann da genau die Webseite kopiert und auch den Shop kopiert. Und hat dann auch Bestellungen entgegengenommen, das Geld einkassiert, aber natürlich keine Ware verschickt. Und dann kamen lauter negative Bewertungen gegen meinen Mandantin, gegen die Firma halt. Und da konnten wir das relativ einfach machen. Man kann da einen Dispute-Antrag stellen bei der DENIC. Und das bedeutet halt, dass man hier, wir sind der Markeninhaber, und dann kann die Domain erstmal nicht übertragen werden auf einen Dritten. Und wenn sie gelöscht wird, dann fällt sie automatisch an den Dispute-Antragsteller, also den Markeninhaber. Also man hat die sich quasi erstmal so quasi reserviert. Und wenn sie irgendwie gelöscht wird, dann fällt sie automatisch an ein. Und dann kann man der DENIC sagen, forder den doch mal bitte auf, eine Person in Deutschland zu benennen, die Ansprechpartner ist. Und dann kriegen die eine bestimmte Frist gesetzt, die ist relativ knapp. Das versäumen die dann oft, in dem Fall war es so. Und dann fällt nämlich, wenn die das nicht tun, dann wird automatisch die Domain gelöscht, beziehungsweise die fällt dann an den Dispute-Antragsteller, sodass man da relativ zügig eigentlich zu einem Ergebnis kommt. Es gibt auch natürlich sogenannte ADR-Verfahren, also Alternative Dispute Resolution-Verfahren. Die dauern aber manchmal locker ein paar Monate, manchmal sogar ein Jahr oder so. Und so lange hat man dann das Problem an der Backe. Man kann natürlich auch versuchen, einstweilige Verfügungen zu bekommen. Die muss man aber dann vielleicht zustellen in dem Land. Und das ist auch schwierig. Jetzt gab es gerade Entscheidungen, wo das Landgericht Düsseldorf gesagt hat, ja, in China, da ist wirklich schwer zuzustellen. Da können wir öffentlich zustellen. Also da können wir das irgendwie hier öffentlich machen und dann reicht das. Aber das ist die große Ausnahme. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, dann so eine einstweilige Verfügung durchzusetzen. Also wenn es keine DE-Domain ist, ist es manchmal gar nicht so einfach. Ich habe gerade auch Fälle mit CZ und SK-Domains, also Slowakei und Tschechien. Da sind wir jetzt schon, glaube ich, im vierten Monat ADR-Verfahren oder so.
Okay, also kann durchaus langwierig sein. Stichwort Markenschutz und User-Generated Content. Solche Plattformen wie Amazon oder auch eBay präsentieren ja häufig Produkte von Drittanbietern so, als würden sie mit der Plattform selber irgendwie in Verbindung stehen. Was bedeutet denn das für Markeninhaber und was müssen sie da beachten und welche Rechte haben sie vielleicht auch?
Ja, genau. Also es gab jetzt gerade Fälle von Louboutin und von Coty. Also Coty ist so ein Parfumhersteller oder Vertreiber. Mhm. Und da haben die gegen Amazon erfolgreich Entscheidungen erlangt. Und zwar wird Amazon da verpflichtet, also wenn die über eine bestimmte Markenverletzung Kenntnis haben, also da gab es eben Fälscher, Louboutin sind diese bekannten Schuhe mit den roten Sohlen, ne, auch teuer, und deswegen sind sie natürlich Ziel von Nachahmung, und da gab es eben auch dann andere Schuhe mit roten Sohlen, und das wollte Louboutin eben vermeiden, und das ist das, die da auf Amazon angeboten werden, und hat Amazon gesagt, hier, da gibt es eine Fälschung oder da gibt es eben auch Schuhe mit roten Sohlen, wir haben die Marke darauf, Schuhe mit roten Sohlen, also unterbinde das bitte. Und das war nicht schnell genug gegangen irgendwie, und dann sind die halt durch die Instanzen, und dann hat jetzt die höchste Instanz entschieden, ja, also Amazon, wenn ihr wisst, dass es da eine Markenverletzung gibt und wenn ihr da Kenntnis von bekommen habt, dann müsst ihr das eigentlich sofort abstellen, denn sonst seid ihr halt diejenigen, die da anbieten. Denn Amazon bietet das ja, wenn, sagen wir mal, jemand immer auf Louboutin-Schuhe steht oder auf Schuhe mit roten Sohlen und dann Amazon aufmacht, wird manchmal auf der ersten Seite Empfehlung für dich und dann kommt da ein nachgemachter Schuh. Das geht ja nicht, ne? Das ist ja Amazon, die das dann praktisch pushen, irgendwie so nachgemachte Produkte. Und das müssen die dann schnell abstellen. Also das ist schon für Markeninhaber eine gute Entscheidung, ja.
Gerade jetzt so in diesem Bereich User-Generated Content, also bei Inhalten, die eben nicht von einem Website-Betreiber selber oder von Unternehmen selber erstellt werden, gibt es ja oft Streit darüber, ob hier eine Markenverwendung noch zulässig ist, zum Beispiel in Memes oder Parodien. Ich denke auch gerade so an den Bereich Social Media. Wie ist denn da die aktuelle Rechtslage? Und gibt es da überhaupt noch Spielraum für Kreativität oder muss man da echt aufpassen?
Ja, da gab es gerade erst neue Gesetzgebung, das sogenannte Pastiche-Gesetz, das sich eher auf Urheberrecht bezieht. Also da wurde besser geregelt vielleicht, wann ist das noch eine Parodie und wann verletzt das das Recht am Bild, also Urheberrecht. Aber jetzt mal auf Markenrecht bezogen, kann das natürlich auch eine Rolle spielen. Da ist das Pastiche-Gesetz nicht in die Bresche gesprungen und da muss man noch das alte Markengesetz quasi bemühen. Also es kann ja sein, dass in so Memes oder in Parodien irgendwie Marken durch den Kakao gezogen werden und dann irgendwie Markensymbole verwendet werden, weil sich das McDonald's-Logo oder das VW-Logo oder irgendwie solche Sachen. Und da muss man noch wahrscheinlich das Markengesetz bemühen und dann sagen, hier, das ist eine unzulässige Verwendung der Marke. Und dann muss überlegt werden, wann ist das noch Kunstfreiheit und wann ist das wirklich eine Markenverletzung. Da gab es mal eine Entscheidung lila Postkarte, wo jemand eben eine lila Postkarte rausgegeben hat und dann hatte Milka geklagt oder die Markeninhaber von Milka. Und da haben die gesagt, das Gericht, ja, das ist noch im Rahmen der Kunstfreiheit möglich, denn der potenzielle Verletzer hatte sich da künstlerisch mit damit auseinandergesetzt. Also es geht dann immer darum, quasi, ist das noch eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Marke und beschäftigt man sich da irgendwie mit der Marke in einem künstlerisch oder ist das einfach nur Rufausbeutung, dass man einfach nur mehr Klicks kriegt, weil man eben die Marke benutzt? Also da gibt es noch keine richtig endgültige Rechtsprechung leider dazu, zu so Markenverwendung in Memes. Es gibt so die ersten erstinstanzlichen Urteile, glaube ich, aber ich glaube, der Bundesgerichtshof oder so oder die höheren Gerichte haben da noch nicht wirklich dazu entschieden. Das ist noch ein bisschen schwammiges Feld quasi.
Ja, verstehe. Also gerade hattest du ja Amazon, eBay und andere Plattformen angesprochen, die eben dafür haften, wenn über ihre Plattform gefälschte Marken sozusagen vertrieben werden. Der Digital Services Act, der DSA, verpflichtet Plattformen ja auch proaktiv gegen Markenrechtsverletzungen vorzugehen, oft auch durch KI-gestützte Filtersysteme. Welche Risiken siehst du denn dabei, insbesondere eben auch in Bezug auf vielleicht falsch erkannte Verstöße?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Das habe ich jetzt auch schon auf dem Tisch, dass gerade zum Beispiel auf Amazon irgendwelche Listings gesperrt werden, zum Beispiel automatisiert und dann bekommt derjenige, der gesperrt wird, manchmal überhaupt gar nicht eine Nachricht, ja, welches Schutzrecht denn jetzt genau, welche Marke oder welches Design oder welches Patent oder welches Urheberrecht denn jetzt von wem wirklich verletzt ist, sondern kriegt einfach nur eine pauschale Mitteilung, ja, dein Listing ist gesperrt, weil es gegen Schutzrechte verstößt, Punkt, so ungefähr, weil das irgendwie durch einen Algorithmus wahrscheinlich festgestellt wurde und erstmal ist es ja dann schwierig für denjenigen, der gesperrt wurde, überhaupt festzustellen, gegen welches Schutzrecht verstoße ich denn jetzt? Und es ist eben wirklich ein ganz großes Problem, weil die Rechtsabteilung von Amazon, so meine Erfahrung oder auch von den anderen Plattformen, relativ träge reagiert. Also wenn man dann da rückfragt und sagt, ja, das Listing hier ist gesperrt worden, sag doch mal, warum, antworten die halt nicht. Also ich habe jetzt so eine Anfrage gerade auf dem Tisch von einem Mandanten, da hat die Rechtsabteilung jetzt schon irgendwie 2-3 Wochen nicht geantwortet und auf dem Produkt wird halt ein Riesenumsatz eigentlich gemacht. Also so, weiß ich, ein paar 10.000 Euro im Monat. Und das ist schon ein großer Verlust, der da entsteht. Und der weiß jetzt gar nicht, warum eigentlich. Also das ist ein großes Problem, dass da die Trägheit der Systeme, dass also schnell gesperrt wird. Aber dann muss man das natürlich irgendwie mit einer Person richtig klären. Das geht nicht automatisiert, ne? Ob das jetzt rechtlich in Ordnung war oder nicht oder warum das überhaupt gesperrt wurde. Und das ist ein großes Problem, weil in der Zeit, wo das ungeklärt ist, natürlich ein Verlust für die Unternehmen entsteht, die dann da vielleicht zu Unrecht gesperrt werden. Ne?
Ja, Rolf, jetzt haben wir ja schon ein paar Aspekte angesprochen, was man so beim Thema Markenrecht im Netz zu beachten hat. Das ist ja doch eine ganze Menge. Wir kratzen ja hier auch nur an der Oberfläche. Das ganze Thema ist ja durchaus noch viel vielschichtiger. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, du hast ein neues Buch veröffentlicht, beziehungsweise das kommt jetzt demnächst raus. Das heißt Markenrecht einfach. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Und was können Leser, Leserinnen hier erwarten?
Ja, also ich berate jetzt ja im Markenrecht schon 20 Jahre quasi und habe da eben immer wieder festgestellt, dass mit ganz wenig Wissen schon riesengroße Fehler vermieden werden können und vor allen Dingen teure Fehler. Okay. Ne? Das ist ja eigentlich immer so, das 20-80-Prinzip, ne? Dass man mit relativ wenig Aufwand schon ganz viel erreichen kann. Und ja, mein Ziel mit dem Buch ist eigentlich, die Leser dahin zu versetzen, in den Zustand zu versetzen, dass sie eben diese Fehler vielleicht nicht mehr machen, weil sie so die einfachsten Prinzipien jedenfalls mal kapieren. Also ich gehe schon auch relativ in die Tiefe. Das ist ein Buch ganz ohne Paragraphen und ohne irgendwelche Urteilszitierungen. Aber ich versuche schon, die so alle Aspekte vom Markenrecht einmal so par force ritt quasi anzusprechen und zu erklären, worum es da geht und was man beachten muss. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, die besten Entscheidungen für Mandanten, also für Unternehmen, die ich berate, trifft man eigentlich, wenn ich etwas vom Unternehmen verstehe, also verstanden habe, wie deren Prozesse sind und deren Konstellationen und so, und umgekehrt mein Gesprächspartner aus dem Unternehmen auch ein bisschen Background-Wissen über Markenrecht hat, weil er dann viel besser einordnen kann, was ich vorschlage, ja, wie eine Lösung aussehen kann. Also wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, dann versuche ich immer irgendwie, weiß ich, 5 oder 10 oder möglichst viele Lösungsalternativen erstmal durchzudenken. Das könnte man machen, das. Was ist jetzt für dich als Unternehmer das Beste, das ökonomisch Sinnvollste, nicht das rechtlich Beste, sondern das ökonomisch, das wirtschaftlich Sinnvollste zu tun, ja, langfristig. Manchmal kann das sein, einfach nichts tun, ja, aber das kann man eben viel besser rausfinden, wenn der Gesprächspartner auf der anderen Seite auch so ein bisschen Grundverständnis hat und man nicht alles von vornherein erklären muss. So.
Ja, Markenrecht, Patentrecht, sehr komplexes Thema, gerade auch im Netz gibt es doch so einiges zu beachten, nicht nur für Markeninhaber, für Unternehmen, sondern auch für Plattformen und sogar für Content Creator. Ja, paar Aspekte davon haben wir jetzt angerissen. Wer hier tiefer einsteigen will, dem sei das Buch von Dr. Rolf Klaassen empfohlen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Herzlichen Dank, Rolf, dass du hier bei uns warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Ja, vielen Dank, Sidonie, dass ich dabei sein durfte.
Ja, das waren einige spannende Aspekte. Ich fand es auch gut, dass er mal ein paar Beispiele genannt hat, ne, wo solche Markenkonflikte im Netz zum Beispiel zu führen können. Ich fand diesen Milka-Fall ganz lustig und auch Shell. Ja, und wie Rolf bereits gesagt hat, je mehr wir über den Aufbau und Schutz von Marken wissen, gerade auch im Netz, desto weniger Fehler können dann hinterher passieren.
Wichtig für eine starke Marke im Netz sind natürlich die Domains. Welche Rolle Domains im digitalen Markenschutz spielen und wie Unternehmen sich gegen eventuelle Bedrohungen im digitalen Raum wappnen können, darüber habe ich mit unserem zweiten Experten gesprochen.
Im Gespräch.
Thomas Rickert ist Rechtsanwalt und er vertritt mit seiner Kanzlei nationale sowie internationale Mandanten in den Bereichen Domainrecht, Markenrecht, Datenschutzrecht, Urheberrecht und IT-Recht. Außerdem leitet er beim ECO-Verband das Names and Numbers Forum. Heute ist er hier zu Gast im Ohr am Netz, um mit uns über die Rolle von Domains in der Markenpräsenz und im Markenrecht zu sprechen. Erstmal schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Thomas.
Grüß dich, Sven. Danke, dass ich dabei sein darf.
Thomas, also welche Rolle spielt denn im Jahr 2025 die Domain für eine starke Markenpräsenz im Internet?
Viele unterschätzen die Wichtigkeit von Domainnamen, aber letztlich ist eine Domain das virtuelle Grundstück, auf dem Unternehmen im Internet ihr Geschäftslokal aufbauen. Dazu haben Domainnamen einen riesigen Vorteil auch gegenüber Marken, weil Marken grundsätzlich nach dem Prinzip funktionieren, dass ich für eine bestimmte Klasse von Waren und Dienstleistungen oder mehrere dieser Klassen dann für ein bestimmtes Territorium Markenschutz habe. Aber wenn ich eine Domain habe, zum Beispiel eine gute.com-Domain, die funktioniert weltweit. Das heißt, ich habe damit einen bestimmten Begriff weltweit erstmal monopolisiert. Und das ist eine ganz, ganz tolle Ausgangslage für denjenigen, der eine gute Domain hat. Also Domainnamen nicht unterschätzen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen mir meine Marke aufbauen möchte, dann muss ich ein paar Dinge beachten. Und da wollen wir vielleicht kurz drüber sprechen, wenn das die Zeit erlaubt. Und da würde ich insbesondere die Begriffe gute Auffindbarkeit und Vertrauen ins Spiel bringen, weil ich einmal möchte, dass jemand, der vielleicht meinen Unternehmensnamen oder meine Marke gehört hat, der soll in der Lage sein, schon nach einmaligem Hören fehlerfrei die Domain ins Browserfenster schreiben zu lassen.
Und ob er da wird es ja manchmal schwierig, wenn es so Familiennamen sind, ne, die dann irgendwann zu einem Firmennamen werden, aber da muss man dann im Endeffekt gucken, wie man es irgendwie transparent gestaltet, aber da kann es dann schon schwierig werden. Ist da ein H drin, wie schreibe ich das Ö? Also solche Sachen sind ja immer noch, wo man sagt, mit OE, ja natürlich.
Da gibt es Dinge, die sich vermeiden lassen, wobei wir inzwischen auch, das sind die sogenannten IDNs, die Internationalized Domain Namen, die halt nicht nur dem sogenannten ASCII-Zeichensatz folgen, also da sind auch Umlaute, Kyrillisch, chinesische Zeichensätze und all diese Dinge möglich. Es gibt Dinge, die kann ich nicht vermeiden, wenn ich einen bestimmten Namen habe, dann habe ich den halt, dann muss ich zur Not erklären, wie man ihn schreibt. Aber wenn ich eine Marke aufbaue, dann kann ich schon überlegen, mache ich das jetzt mit drei E's hintereinander drin, wo man halt nicht ohne eine Erklärung weiß, wie sich das schreibt, oder nehme ich etwas, das sich intuitiv in die Tastatur reproduzieren lässt.
Lass mich kurz da mal nachhaken, Thomas. Ja? Also wenn du sagst, wir bauen eine Marke auf, gründen vielleicht neu und du sagst, die Domains sind wirklich wichtig für eine Marke, sollte ich im Zweifelsfall, bevor ich mir den Firmennamen gebe, erstmal gucken, welcher Domainname ist noch frei? Also sind wir schon so weit, dass wir so rum da rangehen sollten?
Ich glaube, das ist kein neues Konzept. Das empfehlen wir unseren Mandanten schon seit Ende der 90er, dass sie das tun sollen, weil nichts ist ärgerlicher, als ein Unternehmen gegründet zu haben, vielleicht Visitenkarten gedruckt zu haben, Autos lackiert zu haben, um dann festzustellen, dass jemand anders, schlimmstenfalls ein Konkurrent, unter einem gleichen oder sehr, sehr ähnlichen Begriff im Internet schon unterwegs ist, weil ich damit die Stärke meiner eigenen Marke schon mal von vornherein schwäche oder torpediere. Ne? Also das sollte man in jedem Fall beachten. Es gibt auch da ein paar Dinge, die man in jedem Fall strategisch richtig angehen sollte. Man muss also gucken, dass man die Domainregistrierung, wir sprechen gleich, oder ich würde gleich gerne noch drüber sprechen, wie man das angeht, dass man das zeitlich koordiniert, Markenanmeldung, Unternehmensanmeldung und Domainregistrierung, weil es durchaus Leute gibt, die gucken, welche Marken sind zum Beispiel beantragt, auch wenn sie noch nicht eingetragen sind. Und die registrieren dann erstmal die identischen Domainnamen weg.
Weil sie das wissen, ist natürlich eine Riesensauerei, oder?
Ja, weil sie wissen, dass derjenige, der eine Marke anmeldet, vielleicht dazu nochmal die Domain braucht und die dann vielleicht teuer bezahlen will.
Das ist auch ein Geschäftsmodell durchaus, ne? Dass Leute also Domains blockieren, weil sie sagen, na, entweder es kommt eine Marke oder es gibt eine Marke oder da wird bestimmt mal eine kommen und dann versuchen die wirklich teuer zu verkaufen. Weil, mal ehrlich, man hat ja auch nicht so richtig eine Wahl, wenn man jetzt die Marke schon gegründet hat und eben Briefpapier etc. gedruckt hat, ne? Und die eingetragen hat, die Marke, und das Unternehmen angemeldet hat, dann sagt man halt, okay, dann gebe ich halt die 1.000 Euro aus, um die Domain jetzt auch noch zu kriegen.
Das ist richtig. Da gibt es halt viele Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, Domain-Portfolios zu halten, von denen sie sich erhoffen, dass die irgendwann mal gewinnbringend zu verkaufen sind, oder die sie halten, weil sie Werbung drauf schalten und darauf hoffen, dass sie über die Aufrufe dann Werbeerlöse erzielen. Dazu, wenn man Domainnamen löscht heutzutage, muss man davon ausgehen, dass sie innerhalb von Sekundenbruchteilen neu registriert sind. Das sind die sogenannten Dropcatcher. Also wenn jemand eine Domain fallen lässt, dann heben die sie auf, um zu gucken, ob die irgendwie wertvoll sind. Da gibt es hunderte von Registraren, die nur zu dem Zweck aufgebaut wurden, um diese weggeworfenen Domainnamen oder gelöschten Domainnamen dann neu zu registrieren. Also da muss man wirklich gut aufpassen und gut gucken, dass man alles richtig macht. Also an der Stelle vielleicht nur als Takeaway für diejenigen, die das hier hören, gut überlegen, welchen Domainnamen man haben möchte. Da vornherein recherchieren und dann in einem Abwasch nach Möglichkeit die Unternehmensgründung, wenn die Marke der Unternehmensname sein soll, aber auch ansonsten bei Marken, die sich auf Produkte beziehen, im Vorhinein recherchieren und dann Marken und Domainnamen möglichst zeitgleich registrieren. Aber die Frage ist natürlich, und das macht es tatsächlich schwieriger, wie du eingangs gesagt hast, gegenüber den frühen Jahren des Internets. Wir haben inzwischen knapp 2000 sogenannte Top-Level-Domainnamen, TLDs. Das sind einmal Länderendungen wie .de, .ch oder .at und viele andere. Dann gibt es generische, also GTLDs. Das sind die von ICANN, von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, wo der ECO auch sehr aktiv ist, letztlich technisch verfügbar gemacht werden. Und da habe ich eine unfassbar große Auswahl. Da gibt es dann geografische TLDs wie .köln, .wien, .nyc und viele andere. Dann gibt es branchenspezifische TLDs. Ich habe zum Beispiel bei meiner Kanzlei eine .law-Domain, die für Anwälte geeignet ist. Aber es gibt auch .reisen, .club, .sport. Also ganz, ganz viele. Das Gute ist, dass viele Domainanbieter einem da wirklich über pfiffige Dialoge helfen, für sich die richtige Domain zu finden. Und da muss man dann entscheiden, was möchte ich aus diesem Riesenkorb, der da zur Verfügung steht, tatsächlich registrieren. Ne? Und da bietet sich an, die Länderendung, wenn man jetzt in Deutschland ist, .de klar, zu registrieren. Ne? Vielleicht noch ein, zwei andere Kernmärkte, in denen man unterwegs ist. Und bei den generischen Namen sollte man gucken, dass man was findet, was zum Geschäftsmodell oder zum Angebot passt. Also .com ist natürlich immer ein Renner, ja, weil das die größte, genau, TLD ist, aber unter .com ist es halt sehr, sehr schwierig oder gegebenenfalls auch sehr, sehr teuer, eine passende und gute Domain zu finden.
Wenn ich jetzt einen Firmennamen habe und ich sehe eine .com-Domain, die von irgendjemandem gehalten wird, der darauf Werbung schaltet oder eben nicht das Richtige macht, habe ich irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, an diese Domain ranzukommen, weil ich ja wirklich die Marke habe und die eigentlich brauche und eben nicht für 10.000 Euro kaufen will, oder muss ich in den sauren Apfel beißen, in den teuren?
Das muss man sich angucken, um welche Endung es sich handelt. Also wenn es um .de-Domainnamen gibt, da bin ich immer darauf verwiesen, den Rechtsweg zu beschreiten, weil die DENIC, die Vergabestelle für .de-Domainnamen, keine sogenannte alternative Streitbeilegungsmöglichkeit hat, wie es die zum Beispiel bei generischen Namen gibt. Da gibt es das UDAP-Verfahren, mit dem man Domainnamen erstreiten kann. Also insofern muss ich gucken, was für Regeln sind anwendbar und welche Erfolgschancen habe ich. Ich kann aus Erfahrung berichten, dass es oftmals Sinn macht, nicht den gerichtlichen Weg zu beschreiten, weil wenn ich da nicht einen 100% sicheren Case habe, wenn ich da verliere und sie wirklich wichtig für mich ist, kann ich davon ausgehen, dass sie danach dann nicht günstiger wird. Das heißt, da ist der Gegner dann sicherlich nicht verhandlungsbereit. In solchen Fällen, und das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber bietet es sich an, mit einem Experten oder einer Expertin zu sprechen, die sich gut in dem Bereich auskennt. Ja. Ich habe zum Beispiel, dadurch, dass ich das weit über 20 Jahre mache, bei den ganzen großen Domainanbietern irgendwelche persönlichen Kontakte und habe insofern da schon viele Domainnamen bekommen, weil ich dann jemanden angesprochen habe und gesagt habe, hier, weißt du, wer für das Domainportfolio zuständig ist und kannst du mir da einen guten Deal machen? Weil das Problem ist auch, wenn ich eine Domain finde, die zum Kauf angeboten wird, da steht dann vielleicht dran, dass die 300 Euro kosten soll oder 300 Dollar, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich mein Interesse daran bekomme,
geht der Preis nach oben.
Ist dann auf einmal 10.000 Euro angeboten. Also da muss man vorsichtig sein, weil die Verkäufer natürlich auch wissen, bei wem gegebenenfalls Geld zu holen ist. Was anderes ist, wenn von einem Konkurrenten, von jemandem, der ansonsten mir irgendwie böse will, eine Domain gehalten wird, dann wird man wahrscheinlich auf wütlichen Weg oder auf dem Verhandlungsweg nicht weiterkommen. Und dafür gibt es aber neben den gerichtlichen Möglichkeiten, die oft international ganz schwierig und teuer sind, gerade bei den generischen Namen, dieses UDIP-Verfahren. Und das ist weltweit einzigartig, weil alle Domainanbieter, die generische Namen anbieten, also com.net.org bis info, aber auch Köln und so weiter, .law, die müssen dieses Verfahren in ihre Verträge einbeziehen. Das heißt, das ist bei jeder Domainregistrierung auch mit dem Domainanbieter vereinbart. Und das bedeutet, wenn ich nachweisen kann, also ich muss da zu einem sogenannten Dispute Resolution Provider gehen, das ist zum Beispiel die Weltorganisation zum Schutz des geistigen Eigentums, WIPO. Und wenn ich da nachweise, dass ich eine Marke habe, dass der Gegner keine hat und dass der Gegner böse war, als er die Domain registriert hat, dann kann ich die Domain in einem Verfahren, das rein online passiert, für vergleichsweise wenig Geld erstreiten. Oder wenn ich merke, es wird eine Domain für Phishing-Kampagnen verwendet. Ich bin, sage ich mal, eine Bank und sehe, dass da eine Domain registriert wurde, um sie für rechtswidrige Zwecke, die letztlich meine Marke mit ausbeuten, verwendet wird. Dann gibt es das URS-Verfahren, das Uniform Rapid Suspension System. Das bedeutet, ich bekomme nicht die Domain, weil in solchen Fällen möchte ich als Bank vielleicht die Domain
gar nicht haben,
erstreiten. Aber dann kann ich dafür sorgen, dass die Domain technisch nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich kann damit den Missbrauch beenden. Da gibt es noch ein paar andere Politiken, die man sich angucken muss. Dazu haben zum Beispiel Registrierungsstellen wie die EURED, die .eu anbietet, selber so ein UDIP-Derivat für sich akzeptiert. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie man dann auch auf alternative Bestreitbeilegungsmöglichkeiten an der Domain kommen kann.
Das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht. Jetzt haben wir sehr viel über Domainrecht geredet und sind jetzt schon so ein bisschen ins Markenrecht reingekommen. Jetzt gibt es ja noch andere Problematiken, weil es gibt ja ganz viele Markenverletzungen im Internet, zum Beispiel auf Plattformen, in Netzwerken, die auf anderen Domains laufen. Da wird es dann ja schwierig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Domain habe, auf der irgendjemand anders Markenrecht verletzt, hafte ich denn dann als Domainbetreiber, Eigentümer dafür?
Man müsste da gucken, welche Art von Diensten ich anbiete. Also das ist ein Thema, das neuerdings über den sogenannten Digital Services Act oder in Deutschland Digitale Dienstegesetz geregelt ist. Früher war das das Telemediengesetz, das Teledienstegesetz, oder je nachdem, wie weit man zurückgeht. Das hat verschiedene Iterationen durchlaufen, geht aber letztlich auf die E-Commerce Directive zurück aus den frühen 2000ern, die jetzt durch den Digital Services Act ersetzt wurde. Da muss man gucken, bin ich Hoster, bin ich Registry, bin ich Registrar, also welche Rolle spiele ich da? Und je nachdem, was ich mache, gelten unterschiedliche Haftungsregelungen. Wenn ich Hoster zum Beispiel bin, das heißt, wenn ich Webspace oder andere Möglichkeiten anbiete, über die meine Kunden dann Inhalte ins Netz stellen können, dann muss ich jeweils reagieren, wenn ich einen Hinweis darauf bekomme, dass da irgendwas Rechtswidriges passiert ist. Ne? Und wenn ich das ignoriere oder ich mir zu lange Zeit nehme, dann kann ich tatsächlich auch bis zum Schadenssatz hin für Inhalte, die meine Kunden mir letztlich untergejubelt haben, haften.
Okay, das bedeutet aber, ich muss erstmal informiert werden und ich rechne jetzt nicht damit, weil irgendeiner meiner User-generated Content darauf gestellt hat, dass ich auch sofort irgendwie eine Rechnung kriege, sondern erstmal ein Hinweis.
Genau, also man muss da die Augen aufhalten, man muss Hinweise ernst nehmen, man muss die prüfen. Man darf auch selber ein bisschen Nachforschung betreiben. Das ist jetzt klargestellt, dass man das machen darf, ohne dass es einem direkt zum Nachteil gereicht. Aber grundsätzlich ist das System so aufgebaut rechtlich, dass ich für fremde Inhalte Vorkenntnis zunächst mal nicht hafte. Ne? Und für Registries, also Registrierungsstellen wie die DENIC oder Registrare, die Domain-Registrierungen anbieten, ist glücklicherweise jetzt im Digital Services Act klargestellt, dass die auch unter diese Haftungsprivilegierung fallen sollen. Das war bisher nicht so, sodass die Gerichte in Deutschland, aber auch anderswo teils gesagt haben, die haften direkt, ohne dass dieser Schutzschirm, wenn man so möchte, dass man erst hingewiesen werden muss oder dass vorrangig andere in Anspruch genommen werden sollen, gilt. Und das ist jetzt hier klargestellt. Das ist gut, weil jetzt insbesondere, wenn es um Domainsperrungen geht, die Anbieter sagen können, und das hat die Rechtsprechung zuletzt auch so festgestellt, bevor eine Domain suspendiert werden soll, muss ich mich als Geschädigter erstmal darum kümmern, ob ich nicht näher an den Täter komme. Ne? Also, dass ich den Täter in Anspruch nehme oder dass ich den Anbieter, der das Angebot hoste, darum bitte, das Ganze runterzunehmen. Und wenn das nicht funktioniert, erst dann soll ich halt aktiv werden.
Ja, weil das Sperren einer Domain natürlich weitreichende Folgen haben kann, ne? Auch wirtschaftlich für den Betreiber, der vielleicht auch mit den Inhalten dann gar nichts zu tun hat. Also es ist ja eh schon lange ein sehr, sehr großes Thema.
Das ist ein riesiges Thema, wenn ich da kurz nochmal ergänzen darf. Das ist aus meiner Sicht auch etwas, wo der Gesetzgeber, aber auch die Gerichte teilweise oder auch die Strafverfolgungsbehörden sich erhoffen, dass man eine ganz, ganz einfache Lösung für ein ganz, ganz komplexes Problem oder komplexe Probleme findet. Weil es erstmal charmant erscheint, wenn man sagt, okay, wenn jetzt unter irgendeiner Domain irgendwas Böses passiert, dann mache ich doch die Domain platt.
Mache ich ja nicht. Da mache ich ja erstmal nur den Domain-Namen platt. Ne?
Wenn ich die Domain korrumpiere, also wenn ich dafür sorge, dass die Domain nicht mehr auf die passende IP-Adresse auflöst, unter der eigentlich das Angebot verfügbar ist, dann ist in dem Moment, wo eine andere Domain auch auf diese IP-Adresse zeigt, das immer noch verfügbar. Oder wenn ich die IP-Adresse kenne und oftmals werden Phishing-Kampagnen und sonst was auf anderem Weg beworben, dass ich also direkt auf dieses Angebot komme, das ist also immer noch da. Also die Rechtsverletzung ist damit nicht beendet. Und wenn ich eine Domain aus dem Netz nehme, untechnisch gesagt, dann funktioniert danach auch alles, was unter der Domain passiert, nicht mehr. Das heißt, teilen sich bei einem Hoster mehrere Kunden eine Domain, funktioniert für alle nichts mehr und dann nicht nur die Webseite, sondern dann funktionieren auch Dienste wie E-Mail nicht mehr. Also insofern kommt man damit ganz schnell zu unverhältnismäßigen Antworten, sodass wir gerade auch beim ECO immer dafür werben, dass man verhältnismäßige Antworten findet. Also insofern erstmal mit dem Hoster spricht, viele Rechtsverletzungen oder gerade Phishing-Kampagnen passieren, weil sich irgendjemand in schlecht gepflegten Webspace reinhängt. Mhm. Also typisches Beispiel ist, ich patche und update mein WordPress nicht regelmäßig. Das heißt, ich habe einen vollkommen legitimen Kunden, der hat auch eine Domain, die ist vollkommen unverfänglich, aber es hat sich jemand dieses technischen Systems bemächtigt, um darüber dann irgendwelche bösen Sachen zu machen. Und da wäre es nicht verhältnismäßig zu sagen, man nimmt dem Kunden jetzt die Domain weg, sondern muss man mit dem Hoster sprechen und viele Hoster machen das auch, dass die ihrem Kunden helfen, die Sicherheitslücken zu schließen.
Ja, das macht mehr Sinn und deswegen ganz klar löschen statt sperren. Aber jetzt mal, du machst es schon sehr lange, du bist Profi in dem Gebiet. Was glaubst du, wie es zu so einer Lösung kommt? Weil wenn du das jetzt so erklärst, dann klingt es ja nur wirklich auch für den absoluten Laien total logisch, warum das nicht der richtige Weg ist, weil es ja nicht mal verhindert, dass zum Beispiel rechtswidrige Inhalte wie Kinderpornografie im Netz sind, sondern einfach nur, dafür sorgt, dass es unter anderen Namen auffindbar ist. War das einfach das absolute Unwissen, als das entstanden ist? Oder würdest du sagen, böswillig Desinteresse? Oder weil es halt so schön plakativ funktioniert? Wir sperren die Domain und dann geht es alles nicht mehr. Was glaubst du, wie es dazu kam?
Ich glaube, dass es teilweise wenig technisches Verständnis gab darüber, wie das Internet funktioniert. Mhm. Dass man die Rollen der unterschiedlichen Beteiligten, Registries, Registrare, Reseller, Content Delivery Netzwerke, Hosting Anbieter, dass man nicht weiß, wer was macht und dass man insofern danach einfachen Lösungen sucht. Mag aber auch dran liegen, dass diejenigen, die versuchen, versuchen, Hilfe zu bekommen, von einem zum anderen geschickt werden, weil sich keiner richtig verantwortlich fühlt. Und wenn ich da jetzt nochmal für den Eco die Werbetrommel rühren darf, wir versuchen da auch jeweils abhängig von dem Problem, das in Rede steht, passende Lösungen zu finden. Der Eco betreibt die Internetbeschwerdestelle, die bei CSAM, also Child Sexual Abuse Material, helfen soll. Da braucht man andere Lösungen, als wenn es um Spambekämpfung oder andere Dinge geht. Also dass wir insofern da sagen, ja, die Anbieter haben eine Verantwortung, jetzt nicht unbedingt eine juristische, aber auch eine moralische, hier was zu tun. Und wir versuchen dann den jeweiligen Stellen durch Hintergrundpapiere, aber auch durch Grafiken und andere Dinge zu erklären, an wen wende ich mich am besten, um für ein bestimmtes Problem eine Lösung zu bekommen. Und ich glaube, es wird zunehmend besser werden, wenn wir mehr aufklären, aber auch wenn wir nicht wegschicken, sondern wenn wir konstruktiv sind und sagen, jeder muss halt im Rahmen dessen, was für ihn möglich und angemessen ist, tätig werden.
Apropos besser werden, Thomas, wohin geht die Reise? Also lass uns mal kurz ein bisschen in die Zukunft gucken. Was sind die nächsten Trends, wenn es um das Thema Schutz von Marken und Domains im World Wide Web geht?
Ja, also zum einen ist ICANN gerade dabei, ein neues Programm aufzusetzen, mit dem man seine eigene Top-Level-Domain beantragen kann. Das wird sicherlich spannend für Gebietskörperschaften, aber auch für Unternehmen, die dann vielleicht unter ihrem eigenen Namen rechts vom Punkt auftreten wollen. Das wird nächstes Jahr virulent werden. Da wird der Eco auch vieles an Informationsveranstaltungen dazu machen. Dann gibt es, ich hatte eben gesagt, dass die Verfügbarkeit, die technische Verfügbarkeit der Domainnamen, wie wir sie jetzt kennen, über ICANN organisiert wird. Da gibt es die Root-Server, über die dann das DNS, das Domainnamensystem, funktioniert. Und es gibt schon seit einer ganzen Reihe von Jahren, aber inzwischen immer mehr prominent alternative Anbieter, die also nicht über ICANN als Root-Domainnamen verfügbar machen, sondern über die das teilweise viel weniger bürokratisch möglich ist. Das heißt, da kann man dann für ein paar Euro 50 in einer anderen Route oder über Blockchain seine eigene TLD oder auch Domainnamen auf zweiter Hierarchieebene, also links vom Punkt, bekommen. Die werden immer attraktiver. Das heißt, da muss man sicherlich auch als Unternehmen gucken, ob man da mitspielen möchte, gerade auch damit es da keine Verwirrung gibt zwischen den ICANN-Namen, sag ich mal, und den alternativen Namen. Das ist sicherlich etwas, das man im Auge behalten sollte. Dazu wird das Hinzufügen weiterer Änderungen eine neue Herausforderung, aber auch neue Möglichkeiten mit sich bringen für Domainanbieter, aber auch für Unternehmen, die ihre Marken global schützen möchten. Das heißt, die sollten gucken, dass sie sich nach Möglichkeit da auch professionelle Hilfe holen. Also einmal bei der Auswahl des richtigen Domain-Portfolios, aber auch wenn es um die Aufdeckung von Verletzungen geht, gibt es immer besser werdende Services, die sagen, was gibt es an Domainnamen, die gegebenenfalls in meine Rechte eingreifen und meine Marken über irgendwelche Plattformen zum Kauf angeboten oder piratierte Produkte angeboten oder was passiert mit meiner Marke in Social Media, dass ich die Reputation meiner Marke überwachen kann und die Unternehmen helfen einem dann auch bei der Durchsetzung. Na, also das wird auf der einen Seite komplex, aber es gibt halt immer bessere technische Lösungen, sich dagegen zu erwehren. Und was sicherlich ein riesiges Thema wird, ist, dass die ganzen Schmutzbuckel natürlich auch Automatisierung und KI nutzen, um Angriffe zu fahren, um Phishing-Kampagnen zu fahren, die dann auch Markenrechte beeinträchtigen können. Und da gibt es dann so ein Arms Race zwischen den Bösewichten und den Guten, die dann versuchen, dann auch zunehmend mit Automation dagegen zu halten. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren stark beschäftigen, wie da letztlich dann der Kampf der Maschinen gegeneinander ausgeht.
Den gab es schon auf so vielen Ebenen, ganz oft auch in Hollywood. Hoffen wir mal, dass es nicht ganz so dramatisch wird. Aber ich bin entspannt, weil Profis sind dran, wie zum Beispiel Thomas Rickert. Einerseits Rechtsanwalt mit sehr viel Expertise in dem Gebiet. Andererseits aber auch Leiter des Names and Numbers Forum beim Eco. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Infos. Und wie gesagt, wir packen ein paar Links in die Shownotes, damit das alles gut funktioniert in Zukunft. Danke dir.
Vielen Dank, immer wieder gerne.
Also, es gibt einen ganz starken Zusammenhang zwischen Domain und Marke. Und ja, es wird auch immer schwieriger, die passende Domain zu meiner Marke zu finden. Aber wir müssen uns die Domain einfach vorstellen wie so eine Art virtuelles Grundstück, auf die wir unsere Marke aufbauen. Also Augen auf bei der Markenbildung und Namensfindung für zukünftige Unternehmen.
Ja, ich fand es einen spannenden Überblick und auch Einstieg mal in das Thema. Man beschäftigt sich ja nicht so unbedingt als normaler Mensch mit dem Thema Markenrecht, aber ich fand es gerade interessant zu sehen, dass es eben nicht nur Unternehmen etwas angeht, sondern eben auch Content Creator oder Leute, die vielleicht ganz normal irgendwie in sozialen Medien unterwegs sind. Auch die können irgendwie mit diesem Thema Markenrecht in Berührung kommen, wenn es irgendwie um Content geht oder um Namen oder um Ähnliches. Also das fand ich ganz spannend zu sehen. Und vor allem auch zu sehen, wie engagiert unsere beiden Experten daran arbeiten, Marken zu schützen und Rechte durchzusetzen.
Ja, klickt euch gerne durch die Shownotes. Wir haben ja ein bisschen was für euch zusammengestellt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir zwei. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Sidonie, lass es dir gut gehen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.